Ja, ich möchte euch alle herzlich grüßen zu unserem vierten Gottesdienst in der Passionszeit. Und wir haben schon eine wunderbare Botschaft gehört. Ich bin wieder begeistert und ergriffen von dem, wie der Heilige Geist schon hineingesprochen hat. Vor dir lege ich alles hin, was mich quält und was ich bin. Alles gebe ich hier, dein Plan ist größer. Und wir haben gespürt, ich schaffe Raum für dich. Ich schaffe Raum für dich. Warum ist es notwendig, diesen Raum zu schaffen? Wir haben es in der Einleitung von Sibylle gehört. Adam und Eva, für wen haben sie Raum geschaffen? Für wen? Sie haben Gott, ich will es mal salopp sagen, hinausgeworfen und sie haben für den Feind Raum geschaffen. Und dann kam all das Unglück, das Unheil, das wir auf dieser Welt kennen, in Gange. Sibylle hat uns da ja so schön mitgenommen und gesagt, wie wichtig diese ersten Kapitel der Bibel für sie sind und wie wichtig diese ersten Kapitel der Bibel für uns persönlich als Menschheit für unseren Glauben sind. Wenn ich noch so in Gedanken ein Stück weiter zurückgehe, da steht ja nicht viel drin. Da steht nur das eine, das lesen wir, dass Gott sich entschlossen hatte, dieses wunderbare Universum, ich möchte es so sagen, aus der Taufe zu heben, aus dem Nichts. Und dann hat er die Welt geschaffen. Und es steht, sie war wüst und leer. Ich kann mir vorstellen, wenn ich mal so ein bisschen salopp sein darf, dass sich die Engel am Kopf gekratzt haben und sagen, was soll das jetzt alles? Dieses Universum, das kannten sie alles gar nicht. Eine wüste und leere Erde. Und dann fing Gott an loszulegen. Und wir wissen es. Wie prachtvoll, wie herrlich und wie schön das war. Und ich kann das richtig hören, wie die Engel gejubelt haben. Und als Gott sagte, lasst uns Menschen machen. Nach unserem Bild, lasst uns Menschen machen. Und dieser Mensch da war. Die müssen begeistert gewesen sein. Jeden Abend hat Gott mit diesen Menschen Gemeinschaft gesucht, gehabt, sie besucht. Und dann kam dieser eine Tag, wo der Mensch nicht nur dem Satan sein Ohr geliehen hat, sondern auch seinen Anweisungen gefolgt ist, zugegriffen hat und wir wissen, wie es dann weiterging. Was haben die Engel gedacht? Habt ihr euch das vielleicht schon mal gefragt? Was wird Gott jetzt machen? Wird er auch in den Garten gehen, um diese Menschen, die sich gegen ihn empört haben, zu verdammen, so wie es mit dem Satan getan hat? Wird er in den Garten gehen? Und er hatte sich entschlossen, in den Garten zu gehen. Und ich kann mir wirklich diese Anspannung vorstellen im Himmel. Was wird jetzt geschehen? Und wir haben es gehört. Gott hat gerufen, Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Er ist dem Mensch nachgegangen. Und der Mensch sagte, als ich deine Stimme hörte, ich hatte Angst vor dir. Angst. Ich fand das immer so wunderbar und so schön, wenn ich nach Hause kam und meine Kinder mir voller Freude in die Arme gelaufen sind. Das ist etwas Herrliches. Papa, du bist wieder da. Und ich kann mich daran erinnern, als ich klein war, als ich etwas ausgefressen hatte. Ja, genau. Da hat man sich am liebsten verkrochen. Seht ihr? Adam, wo bist du? Meine Predigt heute Morgen heißt Passion, Jesus besiegt die Angst. Jesus besiegt die Angst, weil wir seit diesem Zeitpunkt mit dieser Angst zu kämpfen haben. Diese Angst uns beherrscht, gerade in diesen dunklen und diesen finsteren Zeiten, in denen wir leben. Und Jesus sagt, Johannes Kapitel 14, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Euer Herz habe keine Angst. So beginnt er diese Abschiedsrede in Kapitel 14 und sie endet in Kapitel 16, Vers 33. Dieses habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Geschwister, Christus wusste etwas um die Angst und darauf werden wir auch noch kommen. Aber zunächst einmal, als Jesus getauft wurde, als er zu Johannes ging und sagt, er möchte getauft werden, da sagte Johannes, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden. Und du kommst zu mir. Und er sagt, es ist notwendig, dass wir alle Gerechtigkeit erfüllen. Mit dem Wir meinte Jesus sich selbst. Hatte er es nötig gehabt, die Gerechtigkeit zu erfüllen? Nein, er war gerecht. Sündlos. Für wen sagte er das? Er sagte das für dich und für mich. Er sagte es für dich und für mich. Er ging in die Taufe und diese Taufe ist ein Bild für die Buße gewesen. Die Johannestaufe ist ein Bild für die Buße. Geschwister, und die neutestamentliche Taufe ist ein Bild für den Tod, dass wir allen Schrott loswerden können. Das hat Jesus für uns getan und das wusste er, wofür er sich entschieden hat. Und dann ging der Himmel auf und das wisst ihr auch, der Geist Gottes kam herab, eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich all mein Wohlgefallen gefunden habe. Dies ist mein geliebter Sohn. Alles Wohlgefallen. Was will Gott damit sagen? Was will Gott damit sagen mit diesem wunderbaren Wohlgefallen? Ein Glaubensvater von mir, bei dem wir häufig mal so Bibelfreizeiten besucht haben, der sagte immer das eine, wenn wir das Alte Testament betrachtet haben, auf jeder Seite des Alten Testamentes musst du Jesus entdecken. Auf jeder Seite des Alten Testaments musst du Jesus entdecken. Und Jesus sagt es ja auch zu den Pharisäern, ihr forscht in den Schriften und sie sind es, die von mir zeugen. Auf jeder Seite, wunderbar. Und das ganze Alte Testament ist voll von den Verheißungen von und für Jesus. Amen. Das ganze Alte Testament ist voll. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, um euch das mal so ein bisschen zu erklären. Ihr seht, was das ist? Genau. Ruhig ein bisschen lauter, ein Eisberg. Was fällt euch daran an diesem Bild auf? Bravo, Torben, auf dich ist Verlass. Genau. Wenn ihr diesen Eisberg nämlich anschaut, dann ist nur ein Bruchteil sichtbar. Das meiste des Eisbergs ist unter Wasser. Ne? Ihr seht das. Und das ist nämlich ein Bild dafür, für die Verheißungen, die Gott im Alten Testament gegeben hat, von Christus. Sie waren verborgen. Selbst das Volk Israel konnte nicht viel damit anfangen. Sie wussten nur das eine, einmal wird der Messias kommen. Und das, was wir hier lesen, das kündigt ihn an. Aber dann ist Christus gekommen und dann ist das in ihm, das sichtbar geworden, was Gott ihm zugesprochen hat, was Gott über ihn ausgesagt hat im Alten Testament. Es ist in Christus sichtbar geworden und wir haben heute diese Verheißungen. Diese Verheißungen. Aber noch einmal, sie bauen auf den Verheißungen des Alten Testaments auf und sie bauen darauf auf, dass Jesus Christus diesen Weg des Gehorsams nämlich gegangen ist. Er hat gesagt zu den Menschen, er hat gesagt, wenn er angefeindet wurde von den Pharisäern, ich bin gekommen, um den Willen des Vaters zu erfüllen. Er hat sich nie darauf eingelassen, was Menschen ihm vorgeschlagen haben. Ihr wisst es selbst zum Schluss, als er den Jüngern ankündigte und sagte, ich muss jetzt ans Kreuz gehen, diese erste Leidensankündigung. Wer meinte es denn gut mit ihm, klopfte auf ihm kumpelhaft auf die Schulter und sagte, Herr, darüber müssen wir noch mal reden, das widerfahre dir nur nicht. Das war unser lieber Petrus gewesen. Und Jesus hat ihn zurechtgewiesen. Ich muss diesen Weg gehen. Ich muss den Willen Gottes erfüllen. Damit eins geschieht, damit Sünde und Schuld dort hinkommt, dorthin gebracht wird, wo es hingehört, an das Kreuz von Golgatha. Aber damit auch das eine geschieht, dass die Angst, die uns und die diese ganze Menschheit als eine Geißel beherrscht, gebrochen wird. Wenn ihr Statistiken lest über Krankheiten, die in unserer Gesellschaft herrschen, dann gibt es so eine Art Volksseuche, die immer mehr und mehr um sich greift, und das ist die Depression. Man liest Artikel darüber und man ist erschreckt darüber, Depression, Burnout, wie Menschen davon ergriffen werden und sie kommen aus dieser Schlinge und wer da drin ist, ist es für ihn, ist es eine Hölle nicht mehr raus. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das sagt er zu seinen Jüngern. Das sagt er ganz persönlich zu jedem Einzelnen. Denn er wusste, was danach auf sie zukommen wird. Wir lesen es in den Evangelien, wie ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wurde und wie sie wirklich nur noch Todesangst hatten. Sogar solche Todesangst, dass ein Petrus, ein Kerl, der mit Stürmen fertig geworden ist, vor einer Magd zitternd stand, als sie sagte, du warst auch mit Jesus. Stellt euch das mal vor, dieser Kerl vor einer kleinen Magd. Kleines Mädchen. Schlottert neben die Kredie und sagt, na, ich doch nicht. Freunde, es würde uns doch nicht passieren, ne? Das macht die Angst aus, wenn du gepackt wirst. Und wenn du mit Menschen zu tun hast, die dir etwas davon berichten, sagen, dann spürst du das, was es bedeutet. Ich komme wieder zurück auf Jesus. Jesus hat also den ganzen Auftrag des Vaters erfüllt. Er ist diesen Weg gegangen, alle Verheißungen von die, die also dort standen, sind also in ihm und durch ihn in Erfüllung gegangen. Und diese Verheißungen haben etwas auch in seinem Leben ausgelöst, nämlich das Vertrauen. Das Vertrauen, das Adam und Eva verspielt hatten, das Vertrauen hat Jesus besessen. Sein ganzes Leben lang. Sein ganzes Leben lang. Und wisst ihr, er kannte keine Angst. Er kannte keine Angst. Weil er ja wusste, in allen Situationen bin ich geborgen in den Händen des Vaters, er ist bei mir. Aber dann kam diese eine Stunde, an der wir immer Karfreitag gedenken. Und das ist Gethsemane. Und da lesen wir Matthäus Kapitel 26. Da kommt Jesus mit ihnen an einen Garten, genannt Gethsemane. Und er spricht zu den Jüngern: Setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und geängstet zu werden. Dann spricht er zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht, was ich will, sondern was du willst, das soll geschehen. Meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Die ganze Macht der Hölle griff nach ihm. Das können wir uns nicht vorstellen, was das bedeutet hat. Und wir lesen im Lukas Kapitel Vers 22, Jesus betete: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er geriet in Todesangst und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Liebe Geschwister, liebe Freunde, wenn wir das lesen, dann müssen wir uns jetzt diese Frage stellen. Er, der also in dieser wunderbaren Verbindung mit dem Vater gelebt hat, die Adam und Eva verlassen hatten. Warum hatte sich das angetan? Warum hatte sich das angetan? Die Antwort ist ganz einfach. Wenn er es nicht getan hätte, würde ich hier heute Morgen nicht stehen. Und du würdest hier nicht sitzen. Er hat es für dich und er hat es für mich getan. Und er musste diese Tiefen gehen, in diese tiefsten Tiefen, um das zu erleben und zu erfahren. An seinem Leib, können wir sagen, in seinem Geist, in seiner Seele. Er hatte eine menschliche Seele. Wahrer Mensch und wahrer Gott, damit er uns auch versteht. Der Hebräerbrief, der drückt das so wunderbar aus in Kapitel 5. Als Christus hier auf Erden war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien unter Tränen gebetet und zu Gott gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich Gottes Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Geschwister, er hat es für dich und er hat es für mich, er hat es für eine ganze Menschheit getan. Und ich glaube, dass diese Botschaft in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, in dieser Passionszeit, für die ganze Welt unwahrscheinlich aktuell und wichtig ist. Unwahrscheinlich aktuell und wichtig, damit wir sehen und das eine wissen. Der Weg ist frei. Der Weg ist frei. In dem wunderbaren Kapitel Jesaja 53, und das werden wir sicherlich auch wieder in der Karfreitagsandacht sehen und betrachten, da steht, dass Jesus Christus um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen wurde. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Er ist aus Angst, aus dieser tiefen Todesangst, in die Jesus noch einmal freiwillig hineingegangen ist. Liebe Freunde, er hätte jederzeit auch am Kreuz sagen können, so, nun ist Schluss hier. Deshalb haben die Pharisäer gerufen, steig herab. Hätte er es gekonnt? Ja, er hätte es gekonnt. Das ist das Grandiose, Gewaltige. Steig herab, dann wollen wir glauben. Das wäre eine Katastrophe geworden. Für uns, nicht für ihn, für uns. Er hat es ausgehalten bis zum Schluss. Und das hat er ausgehalten für dich und für mich und für uns alle. Damit der Satan nicht siegt, denn das, was er als Waffe jetzt einsetzt, in dieser Zeit, das ist die Angst. Und Jesus sagt es in seinen Abschiedsreden, dass die Menschen vor Angst vergehen werden. Was wir also heute erleben und erfahren um uns herum, ich möchte mal sagen, Gemeinde Jesu, jetzt möchte ich Gemeinde Jesu euch ansprechen, es sind nur die Vorboten, sind nur die Anfänge der Wehen. Aber Christus ist durchbrochen. Und die Gemeinde Jesu lebt jetzt in einer wunderbaren Zeit. Passionszeit ist Ankunftszeit für die Kirche immer gewesen. Passionszeit ist Adventszeit, offenbar werden dieser wunderbaren Herrlichkeit und dieser großen Gnade. Offenbar werden für dich und für mich, damit wir Hoffnung haben. Ich möchte heute Morgen, diese Predigt soll eine Einladung sein an jeden Einzelnen, an dich, an mich. Ich habe hier heute Morgen so einen Tisch aufgebaut. Da brennt eine Kerze und da ist das Kreuz. Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen, wenn wir gleich in die Zeit der Anbetung gehen und du spürst, mein Licht ist am Ausgehen, dann darfst du dich auf die Verheißung berufen, den glimmenden Docht, den wird er nicht auspusten, anfachen. Wenn du merkst, ich bin ausgebrannt, du darfst dieses kleine Licht nehmen, es entzünden, dort am vor dem Kreuz abstellen und sagen, hier bin ich. Sibylle hat so schön die Frage gestellt, wo bist du, Adam? Wo bist du? Und sie hat so schön gesagt, mögen wir doch heute Morgen dem Herrn antworten und rufen, hier bin ich. Herr, entfache mich neu. Entfache mich neu. Licht ist ein Positionslicht. Vielleicht hast du die Orientierung verloren und weißt nicht mehr, wo geht der Weg hin. Entzünde dieses Licht und sag, Herr, ich brauche neue Orientierung. Ich brauche neue Orientierung. Und Annegret und ich werden heute auch zur Verfügung stehen. Wir werden also hier heute Morgen stehen. Und wer sagt, ja, ich brauche jetzt den Segen für die Herausforderung. Ich brauche den Segen, damit ich diesen Zuspruch habe und Christus hinausgeht mit mir. Auch dazu will ich euch einladen. Und ich habe so viel über die Verheißungen des Alten Testaments gesprochen. Ich habe da hinten ein Blatt hingelegt, meine Identität in Jesus Christus. Das hat also Bad Gandersheim herausgegeben. Eine neue Schöpfung in Christus, errettet durch sein Blut. Diese Verheißungen, die wir hier erleben. Sven, kannst du nochmal das andere Bild machen? Die werden nur getragen, und das muss uns bewusst sein, weil Christus all das, was Gott verheißen hat, 100% erfüllt hat. Mehr geht nicht, 100%. Deshalb darfst du dich darauf berufen und du darfst es mitnehmen und sagen, Herr, das bin ich in dir. Und das will ich leben als eine Proklamation, damit der Satan begriffen hat, er hat verspielt. Lasst euch heute Morgen einladen. Ich möchte noch mit uns beten.